Aus 2. Korinther Kapitel 4. Das sind mit die tiefsten Worte zum Thema Verfolgung und Leid, die ich kenne. Aber wir möchten uns heute Morgen doch noch mehr befassen mit diesem ersten Märtyrer, dem Stephanus. Und ich bitte euch nochmal aufzustehen, wenn ich uns den Predigttext Apostelgeschichte 7 ab Vers 54 lese. Ich lese dann noch etwas ins 8. Kapitel hinein. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir stehen da etwas hilflos davor, wenn wir das lesen. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch dieses Geschehen aufschließt, dass wir dich besser verstehen. Dank sei dir, dass du unser Gott bist und dass wir wissen können, dass du das alles in deinen Händen hältst und dass es so geschieht, wie du es möchtest. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Der Stephanus hat eine lange Rede gehalten. Diese Rede in Kapitel 7, mit der wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, endet damit, dass es ihnen durchs Herz geht und sie mit den Zähnen knirschen. Also das hat sie offenbar richtig gepackt, getroffen, was er da gesagt hat. Was er nicht gemacht hat, der Stephanus, er hat kein Wort zu seiner Verteidigung gesagt. Kein Wort zu seiner Verteidigung. Er hat einen ganz, ganz schnellen Gang durchs Alte Testament gemacht, um sie dahin zu bringen, zu erkennen, ihr habt den Falschen gekreuzigt. Darum ging es ihm. Wer ist Jesus und was habt ihr mit ihm gemacht? Und er scheint gar nicht daran gedacht zu haben, zumindest steht es nicht im Text, was das für ihn bedeutet. Und nachdem das nicht genügt, was er in der Predigt gesagt hat, bringt er sie endgültig gegen sich auf, indem er ihnen sagt, was er vor sich sieht. Stellt euch die Situation vor, die Steine fliegen und sein Blick geht in den Himmel und er sieht den Himmel offen und sieht Jesus, den Auferstandenen, der zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel. Und dieser Jesus lebt und steht zur Rechten Gottes. Und das sagt er seinen Gegnern, und das ist sein Todesurteil, dass da einer auch noch den Himmel offen sieht. Das ist offenbar zu viel. Ich möchte mit euch heute Morgen diesen Stephanus und diese Begebenheit etwas mehr beleuchten. Und ich habe das überschrieben, diese Predigt, ewiges Leben im Reich Gottes. Ewiges Leben im Reich Gottes. Etwas paradoxes Thema, oder? Ewiges Leben beginnt tatsächlich hier und jetzt und heute. Und wir sind jetzt und hier und heute im Reich Gottes, das mit Pfingsten hier auf der Erde begonnen hat. Mir ist das so deutlich geworden in dieser Vorbereitung, dass ewiges Leben so wenig an Leben hier gebunden ist und so viel mit dem Jenseits zu tun hat, aber ich lebe ewiges Leben jetzt und hier. Ein erster Punkt, Reich Gottes und Heiliger Geist. Lesen uns nochmal den Vers 55, Apostelgeschichte 7, Vers 55. Stephanus aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Voll Heiligen Geistes. Das war schon mehrfach erwähnt. Mehrfach erwähnt. Zum Beispiel, bevor er mit der Predigt beginnt, Apostelgeschichte 6, Vers 10, da heißt es, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redet. Wir lesen, dass Stephanus jemand ist, voll mit Heiligem Geist, erfüllt mit Heiligem Geist. Und so haben wir ihn erst mit Worten erlebt und so erleben wir ihn jetzt hier in dieser ganz schwierigen Situation. Und hier erleben wir einen Aspekt, was es heißt, wenn jemand mit dem Heiligen Geist wirklich erfüllt ist. Er bekommt den Blick weg von den gleichfliegenden Steinen, weg von der Bedrohung, weg von dem, was Sorge macht, was niederdrückt, was dunkel ist, was lähmt, was festhält, den Blick weg davon hin zu Jesus. Zu Jesus, dem Auferstandenen, der alle Macht hat. Das ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da gibt dir Gott die Kraft, wegzuschauen vom Dunkel und er lässt sich sehen. Das ist so eine Zusage, die wir hier haben. Und das ist ein wesentliches Kennzeichen von einem wirklich ewigen Leben. Ich bin hier nicht fixiert. Ich muss nicht sitzen wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange, erstarrt, sondern der Heilige Geist in mir lenkt meinen Blick auf Christus. Reich Gottes und Heiliger Geist. Das wird hier so konkret. Ich lese uns nochmal diesen Vers 55. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Mitten, ja, eigentlich hätte ich gedacht, das ist die tiefste, die dunkelste Stunde im Leben eines Menschen. Mitten in dieser tiefsten Stunde geschieht das Größte. Ein Blick in den Himmel. Wie wenige Menschen haben schon einmal den Himmel wirklich offen gesehen und schauen Gott ganz direkt an, so wie er heute ist, auf seinem Thron sitzt. Ich habe letztes Mal eine Stelle gelesen aus Jesaja 6 in der letzten Predigt, wo der Jesaja in den Himmel schaut. Heute möchte ich uns eine andere Stelle lesen und das ist im ersten Buch der Bibel, Buch Genesis, in Kapitel 28. Genesis Kapitel 28 ab Vers 12. Da ist der Jakob auf der Flucht. Da jagt ihm sein Bruder Esau nach. und es soll ihm wirklich ans Leben gehen. Und dann hat er hier eine sehr interessante Erfahrung. Genesis 28, Abvers 12. Jakob träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht sollen werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Stellt euch das vor, du bist auf der Flucht, egal vor was du gerade davonläufst. Und du weißt eigentlich gar nicht, wie heilig die Stätte ist, wo du gerade stehst. Warum? Ich glaube, der Jakob hat Gott aus dem Auge verloren. Sonst hätte er gemerkt, dass Gott, egal wo er gerade ist, zu erreichen ist. Und dann hat er diesen Traum, dass eine Leiter von uns hier unten, von seiner Situation, in den Himmel führt. Und ganz oben auf der Leiter, da steht Gott. Und Gott macht die Verheißung, die er bereits Abraham gegeben hat und Isaak, dem Vater Jakobs, bestätigt hat, wieder fest. Das habe ich dir verheißen. Und dann kommt noch diese Zusage, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. Da ist wieder der Himmel offen, da ist wieder Verbindung zwischen Himmel und Erde, und Gott kommt mitten in diese an sich menschlich gesehen völlig verfahrene Situation des Jakob. Das ist das Gleiche, was der Stephanus erlebt, das hat hier der Jakob erlebt, und das ist so eine große Zusage. Bei Jesus ist das noch stärker. Ich habe jetzt diese Highlights etwas rausgeholt. Jesus sagt in der Beziehung über sich selbst in Johannes 1, Vers 50 noch etwas ganz anderes. Da spricht Jesus zu Nathanael, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Da ist ja der Nathanael ganz erstaunt. Jesus war nicht bei der Situation dabei, aber er hat ihn gesehen, wie er dort unter diesem Baum sitzt. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Im Leben Jesu war das offenbar so, dass nicht nur eine so eine Situation war, wo du einmal den Himmel offen siehst, sondern dass das ständig war. Eine ständige Verbindung zwischen Jesus, als er auf der Erde unter uns gelebt hat, und dem Himmel. Hier ist von Engeln die Rede, die diese Verbindung immer wieder schaffen. Was für eine Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel. Ich wünsche uns allen, dass das in einer Extremsituation Wirklichkeit wird. Da bin ich ganz, ganz ruhig, denn ich glaube fest daran, dass Gott uns in so einer Situation wirklich ähnlich begegnen wird und kann wie dem Stephanus. Ich wünsche uns allen aber, dass das Alltag ist. Dass diese Engel ständig rauf und runter zu gehen haben. Dass eine wirklich ständige Verbindung zu Jesus, zum Vater im Himmel, da ist. Ein dritter Punkt, Reich Gottes, Jesus ist König, Jesus ist König. Mitten in diesem gleich fliegenden Steinen sieht er, so heißt es hier, die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Jesus hat gesagt, kurz vor seinem Tod, blicken wir da, einige sind wahrscheinlich Wochen, Monate zurück, Johannes 17, Vers 5, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, Vater, bevor diese Welt geschaffen wurde. Offenbar war Jesus in der Herrlichkeit des Vaters, es heißt, diese Herrlichkeit hat er verlassen, ist zu uns herabgestiegen und er kündigt an, dann gehe ich zurück. Und er bekommt diese Herrlichkeit wieder. Und diese Herrlichkeit ist noch größer geworden. Das heißt in Philipper 2, dass er sich ganz erniedrigt hat, ganz Mensch geworden ist, ganz gehorsam geworden ist, bis zum Tod am Kreuz. Und dann geht es weiter in Philipper 2, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das hat begonnen. Das hat begonnen. Aber ist es nicht paradox, wenn der Stephanus, an dem sich gerade die Macht Satans zeigen wird, wenn die Steine fliegen, die Herrlichkeit Gottes sieht und die Allmacht Gottes sieht. Jesus hat gesagt, direkt bevor er uns den Missionsbefehl gegeben hat, Matthäus 28, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Ja, Herr, alle Gewalt ist dir gegeben. Hier geschieht eine bewusste Erinnerung daran. Wer hätte mehr Grund gehabt, das völlig aus dem Blick verloren zu haben, als der Stephanus, dass Christus alle Gewalt gegeben ist? Wenn du merkst, du wirst jetzt gleich getötet, kannst du dann noch an die Allmacht Gottes glauben? Deshalb zeigt ihm Gott, er öffnet ihm die Augen, deshalb zeigt ihm Gott Christus als König. Christus, der regiert. Christus, der wirklich alles in seinen Händen hat, ob wir es verstehen oder nicht. Das ist uns auch so zu wünschen, dass wir diesen König im Auge behalten, diesen König, der regiert. Das ist wichtig, wenn es uns gut geht, dann vergessen wir nämlich nicht, woher es kommt. Und das ist wichtig in der Not. Es wird ihm nichts entgleiten. Der Stephanus sieht das so in einem Augenblick. Extremsituation. Jeder von uns hat das durchzubuchstabieren in seinem Leben. Immer wieder aufs Neue. Ein vierter Punkt. Hier bei Stephanus. Reich Gottes und Veränderung. Veränderung. Also meine Lieben, der Stephanus, der ist mir fast ein bisschen unheimlich. In seinem Verhalten, in seiner Reaktion, oder? Das ist doch nicht normal. Ich nehme die Worte ganz bewusst. Das ist doch nicht normal. Also, ich weiß nicht, ob er sich noch hätte wehren können, davonlaufen können. Das wäre die natürlichste Reaktion gewesen. Die natürlichste Reaktion, die normale Reaktion wäre schon gewesen, dass er seinen Mund hält, beziehungsweise sich verteidigt. Aber er hätte doch wenigstens noch seine Hände über den Kopf tun können, dass ihn die Steine nicht direkt treffen. Vielleicht hätte er es ja überlebt. Der Paulus hat es ja auch überlebt in Apostelgeschichte Kapitel 14. Nein, das ist ein Stück weit himmlisch. Im eigentlichen Sinne des Wortes, da wird Reich Gottes, da wird Veränderung real. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Genau das hat Jesus gesagt. Lukas 23, Vers 46, Jesus rief laut, nämlich damals am Kreuz, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Stephanus fällt auf die Knie und schreit laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nicht, wie lange Stephanus schon ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu war, aber er ist zutiefst geprägt von Jesus, von diesem Vorbild Jesus, von diesem Stück Himmel, das durch Jesus auf die Erde gekommen ist. Zutiefst davon geprägt, denn in der Situation kannst du Lebensveränderung nicht mehr spielen. Da kannst du dich nicht am Riemen reißen, sondern entweder du bist von Jesus geprägt und es kommt so zutage, wie hier bei Stephanus, oder du bist es nicht. Meine Lieben, ich bin so froh. Das hat Jesus vor mit jedem von uns. Er will uns zutiefst prägen. Nicht nur so ein wenig Veränderung. Jesus möchte uns, seine Nachfolger, zutiefst prägen, seine Art in uns einprägen. Was der Stephanus hier tut, das wird in 1. Petrus 2 auch über Jesus gesagt. 1. Petrus 2, Vers 23, Jesus Christus, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Als der Rainer vorhin das Bild gezeigt hat, gerade mit den Salafisten, die da betend sind und die vor einigen Wochen auch massiver den Bibelstand und die Mitarbeiter gehindert und bedrängt haben, da wurde mir so neu bewusst, wie schwer das eigentlich ist, auch solchen Menschen in Liebe zu begegnen. Menschen, die ja, zumindest die Verkündigung des Evangeliums massiv behindern. Ich staune, wie sehr Jesus Menschen verändert. Ein letzter Punkt. Reich Gottes und Verfolgung. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Und sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Da ist erstmal auffällig, was für ein Unterschied da ist zwischen der Predigt oder den Predigten des Petrus in der Apostelgeschichte und wie sie reagieren und dem, was hier geschieht. Wie haben sie auf die Pfingstpredigt reagiert, die Leute? Das setzt ihnen ja der Petrus fast die Pistole auf die Brust. Ihr habt den Falschen gekreuzigt und dann fliegen keine Steine, sondern sie fragen, da heißt es, ich lese mal den ganzen Vers, Apostelgeschichte 2, 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, genau wie jetzt, ging ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? So unterschiedlich geht es offenbar bei der Verkündigung des Evangeliums zu. Es geht durchs Herz. Beide Gruppen sind getroffen. Nicht nur so ein bisschen davon betroffen, sondern wirklich getroffen. Und die einen sagen, was kann ich tun? Wie komme ich hier wieder raus mit meiner Schuld? Und wie finde ich Jesus? Und die anderen machen ihr Herz dicht, hart, unzugänglich und möchten dieses Übel mit der Wurzel ausreißen, das, was sie nicht ertragen, indem sie den, der ihnen das Evangelium sagt, sogar töten. So unterschiedlich kann man auf Evangelium reagieren, auf Wort Gottes reagieren. Das ist im Großen so. Und sind wir mal ehrlich, das ist doch auch im Kleinen so. Und das kann auch im Leben als Christ so sein, oder? Es gibt Worte Gottes hier in der Heiligen Schrift, die haben mich schon so getroffen, bis ins Innerste. Und Jahre später wäre es wohl so wohl mit Gottes Augen gesehen nötig, dass mich das gleiche Bibelwort wieder trifft. Und es ist ja nicht Zufall, dass Gott einem genau das wieder vor Augen führt. Und ich habe mein Herz dicht gemacht und es erreicht mich nicht. Kennt ihr das? Ich fürchte, ich kenne das. Es ist egal, wie lange wir Christ sind. Wir müssen uns immer dafür hüten, uns zu verschließen vor diesem Reden Gottes durch sein Wort. Wenn das angenehm ist, also das, was ich vorhin gelesen habe beim Jakob, wenn das angenehm ist, dann macht man ja sein Herz normal nicht dicht. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Das höre ich gern. Aber wenn Gott mich ganz konkret auf Sünde und Versagen und anderes hinweist, ich möchte mein Herz da nicht länger dicht machen. Noch etwas ist mir aufgefallen. Kann es sein, dass es schwerer ist, wenn das durch andere Menschen einem gesagt wird? Also wenn ich hier lese, irgendeinen Vers, und der trifft mich, und ihr bekommt das alle nicht mit, das ist doch leichter, als wenn jemand von euch hingeht und sagt, Thomas, könnte es sein, dass da was bei dir nicht in Ordnung ist im Leben? Manchmal spielt man ja auch vor Gott Versteck. Völliger Blödsinn an sich, aber ist manchmal ein fast beliebtes Spiel. Aber vor Menschen spielen wir ja noch mehr Versteck. Hier kommen Menschen, die sagen ganz offen, den Frommen auch noch, auf den Kopf zu, was Sache ist. Ich kann sie ganz gut verstehen. Reich Gottes und Verfolgung, wie soll denn die Gemeinde jetzt weitermachen? Das kann uns ja alles kosten. Das war ja schon die ganzen Kapitel über immer wieder in der Apostelgeschichte dieses Thema. Man hat dem Johannes und dem Petrus gesagt, ihr müsst doch nur den Mund halten. Ihr müsst doch nur den Mund halten und nicht mehr von Jesus reden. Und schon lassen wir euch frei und machen euch nichts mehr. Wie machen wir jetzt weiter? Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Das ist die Reaktion. Wir werden jetzt von Christus erzählen. Jetzt bleiben wir nicht mehr in Jerusalem, aber jetzt gehen wir raus, dass noch mehr Menschen von Jesus erzählen. Ihr habt mitbekommen, welcher Gedenktag in der vergangenen Woche war. Mauerbau. der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961. Ja, 61. Wurde diese Mauer errichtet, vor der ich als Jugendlicher das erste Mal stand und mir nie vorstellen konnte, dass diese Mauer jemals wegkommt. Das letzte Mal stand ich vor der Mauer im August 1989. Waren wir Teilnehmer, meine Frau und ich, an einem großen Einsatz in Berlin, wo wir versucht haben, möglichst viele Haushalte in Berlin mit dem Evangelium zu erreichen. Ich war einen Tag mit einer Amerikanerin unterwegs. Sie hatte noch nichts von Mauer gehört. Sie wusste nicht, was das ist. August 89. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass dieses Ding jemals wegkommt. Dass das jemals wegkommen könnte. August 89, ihr wisst alle, wenige Monate später. Also wir saßen vor dem Fernseher und ich wusste nicht, was da geschieht. Später habe ich etwas mehr mitbekommen, was Christsein in der DDR bedeutet hat. Ich habe es nie selbst mitbekommen, aber mein engster Freund und auch engster Mitarbeiter in meiner Arbeit ist Pfarrersohn aus der DDR. Fromm auch noch dazu. Und andere Freunde aus der DDR, so manches mitbekommen, würde ich euch jetzt gerne erzählen oder würde sie selber erzählen lassen, das wäre viel sinnvoller. Wie geht man mit Verfolgung um? Ich möchte heute nur eine einzige Sache mit euch abschließend gerne erzählen. Wie geht man damit um? Und das ist ein Lied von Theo Lehmann. Theo Lehmann, Evangelist aus Chemnitz, hat einige wunderbare Lieder gemacht, wo man merkt, was in dieser Verfolgung, und das war gerade bei Theo Lehmann nicht nur die staatliche, das war ganz stark als Gläubiger, die innerkirchliche. Auch davon könnte man viel erzählen. Das tut so weh. Was in so einer Verfolgung wirklich hilft. Das ist das, was wir hier bei Stephanus erlebt haben. Es ist das, was Theo Lehmann und viele andere Christen in der DDR erlebt haben. Es ist das, was Christen heute noch in der Verfolgung erleben, nämlich der Blick auf Jesus. Ihr werdet den Text eingeblendet sehen und werdet das Lied hören.
Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere. Doch ich steh wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür. Doch ich steh wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit. Doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit. Doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, und doch steht wieder auf. Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier. Doch steht wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, bis aufs Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab, wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt,
jemand gemerkt, dass Theo Lehmann nicht selbst gesungen hat? Das war, gesungen hat Lutz Schäufler, ein Jugendevangelist, Pastor in der DDR und auch danach, der aber nicht zu DDR-Zeiten völlig unter die kirchlichen Räder gekommen ist, sondern in den Jahren 2001 bis 2003. Er konnte seinen Landesbischof nicht mehr anerkennen als geistliche Führung wegen Fragen wie Homosexualität und anderes. Wenn wir diesen Refrain verstanden haben, nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Wer das verstanden hat, wie nach der Dunkelheit man den Auferstandenen neu sieht und kennt, der hat von Stephanus und der hat von Schäufler, Lehmann und anderen gelernt. Wir haben uns heute den Stephanus angeschaut, wie er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und dass seinen Blick abwendet, weg vom Elend hin zu Christus. Wie Gott ihm den Himmel öffnet, dass er wirklich sieht, das ist der, der herrscht, der alles in seinen Händen hält. Und das gab offenbar der frühen Gemeinde den Mut, die Kraft, die Zuversicht weiterzumachen und von diesem Jesus weiter zu erzählen. Das ist das, was ich uns heute Morgen allen wünsche, dass wir nicht bei der Dunkelheit stehen bleiben, egal wo wir gerade stehen, sondern hinkommen und den auferstandenen Jesus neu kennen. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander aufstehen. Vielleicht ist es beim einen oder anderen sogar wörtlich, was wir eben gesungen haben. Ich stehe wieder auf. Vielleicht sind wir wirklich niedergedrückt. Und dass wir ganz neu zu Jesus kommen und ihm unseren Lob und Dank bringen und auch unsere Sorge bringen können. Habt die Freiheit zu beten. Ich mache den Abschluss. Thank you.